ARD. Hallo, ich bin Janine Albrecht und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Menschenrechtsorganisationen wollen Israels Regierung dazu bringen, den Zugang für Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen und sind dafür vor Israels obersten Gerichtshof gezogen. Und derweil kampieren in Berlin gerade pro-palästinensische Aktivisten. Außerdem ist Israel weiter in Alarmbereitschaft wegen eines möglichen Angriffs des Iran. Und angesichts einer möglichen Eskalation in Nahost hat Bundesaußenministerin Baerbock mit dem iranischen Außenminister telefoniert. Und in der Ukraine hat das Parlament ein neues Mobilisierungsgesetz beschlossen, wo noch in letzter Minute die beiden umstrittensten Punkte herausgenommen wurden. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 11. April um 17 Uhr. Die Lage der Menschen in Gaza sei mit Worten kaum noch zu fassen. So hat Außenministerin Baerbock die katastrophale Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser in dem schmalen Küstenstreifen einmal beschrieben. Und immer wieder gibt es die Forderung nach mehr Hilfslieferungen in das abgeriegelte Gebiet. Menschenrechtsorganisationen wollen jetzt auf juristischem Weg versuchen, Israels Regierung dazu zu bringen, mehr Hilfe nach Gaza zu lassen. Per Petition haben sie sich an den obersten Gerichtshof in Israel gewandt. Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv mit den Einzelheiten.
Sehr unterschiedlich bewerten die israelische Regierung und die 5 israelischen Menschenrechtsorganisationen, die sich an den obersten Gerichtshof gewandt haben, 2 Kernfragen. In welchem Umfang gelangen Hilfslieferungen in den Gazastreifen und erreichen sie die Menschen in allen Teilen des Kriegsgebiets? 5 Monate lang verfolgten die israelischen NGOs, darunter die israelische Sektion Ärzte für Menschenrechte und die Menschenrechtsorganisation Gishah, sehr aufmerksam und besorgt die Lage im Gazastreifen. Was den Ausschlag gegeben hat, den Weg zum obersten Gerichtshof einzuschlagen? Die Meldungen der Weltgesundheitsorganisation, wonach sich vor allem im Norden des Gazastreifens eine Hungernot ausbreite. Mirjam Mamur, die Direktorin von Gishah. Israel blockiert nicht jegliche Hilfe, sondern verweigert UN-Organisationen und humanitären Organisationen systematisch den Zugang zum Gebiet nördlich des Wadi Gaza. Und natürlich ist der allgemeine Mangel an effektiver Entflechtung für Hilfskonvois im gesamten Gazastreifen einer der Hauptgründe für den enormen Zusammenbruch der Lage, den wir erlebt haben. Und das hat uns am 17. März veranlasst, diese Petition einzureichen. Vor einer Woche kam es dann zur Anhörung vor dem obersten Gerichtshof in Jerusalem. Der amtierende Gerichtspräsident Uzi Fogelmann kritisierte, dass die Gesamtzahl der Lkw mit Hilfslieferungen, die in den Gazastreifen kämen, Zitat, ungenügend seien. Und wörtlich weiter, ich verstehe nicht, warum nicht mehr Lkw direkt hineinkommen. Niemand, so erwiderte der Rechtsvertreter der Regierung, bezweifle die humanitären Erfordernisse in Gaza. Aber die Lage im Norden des Gazastreifens sei, Zitat, schlimmer und harscher. Deshalb habe die Armee ja schon vor Monaten darauf gedrungen, dass die Einwohner in den Süden gehen sollten. Dort sei der, Zitat, Zugang zu Hilfslieferungen besser. Für Mirjam Mamur von der israelischen Menschenrechtsorganisation Gishah geht es unter anderem darum, dass es keine Sicherheit für die Lieferung von Hilfsgütern gebe. Sie, die Regierung, erkennt bis zu einem gewissen Grad ihre Verpflichtung, die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu erleichtern. Aber sie versucht die Frage der Verteilung dieser Hilfsgüter innerhalb des Gazastreifens als etwas zu betrachten, das überhaupt nicht zu den israelischen Verpflichtungen gehört und nicht Israels Aufgabe ist. Es ist also nichts, womit Israel zu tun hat, und das ist natürlich ein großes Problem. Es geht nicht nur darum, dass nicht genug Hilfe nach Gaza kommt, es ist aber auch so, dass die wenigen Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen, nicht sicher und effektiv an die Zivilbevölkerung im gesamten Streifen verteilt werden können. Die obersten Richter wollten bei der Anhörung von der Regierung unter anderem wissen, woher denn eigentlich die ganz erheblichen Unterschiede zwischen den Behauptungen der Regierung kämen, es gäbe keine Einschränkungen bei den Hilfslieferungen, und denen der Menschenrechtsorganisation, dass das sehr wohl vorliege. Ursprünglich gaben die Richter der Regierung bis gestern Zeit, ihre Argumente besser zu belegen. Kurz vor Ablauf der Frist bat die Regierung um weitere 5 Tage Aufschub. Mit einer Entscheidung kann bis Ende dieses Monats gerechnet werden.
Der Krieg zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas in Gaza hat längst weite Kreise im Nahen Osten gezogen. Die Drohungen Irans bestehen weiter. Nach dem mutmaßlich israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in Syrien Vergeltung zu üben. Ministerpräsident Netanyahu sagte heute, Israel bereite sich neben dem Gaza-Krieg auch auf Herausforderungen an anderen Schauplätzen vor. Und fügte bei einem Besuch eines Luftwaffenstützpunktes noch hinzu, wer uns angreift, den greifen wir an. Angesichts der möglichen Gewalteskalation zwischen Israel und dem Iran hat Bundesaußenministerin Baerbock mit dem iranischen Außenminister Amir Abdullayan telefoniert. Details aus dem Gespräch teilte das Auswärtige Amt nicht mit, betonte aber, niemand könne Interesse an einer Eskalation in der Region haben. Alle Akteure seien aufgefordert, verantwortlich zu handeln. In Berlin demonstrieren gerade pro-palästinensische Aktivisten unter anderem gegen Waffenlieferungen an Israel. Zwischen Bundestag und Kanzleramt haben sie ein Protestcamp aufgebaut. Noch bis Montag sei die Dauerkundgebung angemeldet, heißt es von der Polizei. Sie rechnet damit, dass am Wochenende noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort kampieren werden. Waffenlieferungen sind auch im Krieg gegen die Ukraine immer wieder ein Thema. Aber es braucht auch ukrainische Soldaten, um sich gegen die Angriffe Russlands zu verteidigen. Monatelang wurde in der Ukraine über ein neues Gesetz zur Mobilisierung debattiert. Heute nun wurde es in Kiew beschlossen. Von dort berichtet unsere Korrespondentin Andrea Bär.
Nach monatelangen Debatten im ukrainischen Parlament stimmten 283 der rund 400 Abgeordneten für das neue Mobilisierungsgesetz. Darunter die Partei Diener des Volkes von Präsident Volodymyr Zelensky. Das neue Gesetz sieht unter anderem Folgendes vor. Männer zwischen 18 und 60 müssen innerhalb von 2 Monaten ihre persönlichen Daten aktualisieren, beim Militärkommissariat oder im bestehenden elektronischen Register. Ihren Wehrpass müssen sie jederzeit vorzeigen können, gegenüber der Polizei oder Vertretern der Militärkommissariate. Ohne aktuelle Wehrpapiere bekommen Ukrainer im Ausland beim Konsulat keine ukrainischen Reisedokumente mehr. Ab September kommenden Jahres müssen junge Männer zwischen 18 und 24 eine militärische Grundausbildung machen. Das ist während eines Studiums oder einer Ausbildung möglich. Wer das nicht tut und auch keinen Wehrdienst leistet, kann nicht im öffentlichen Dienst, bei der Staatsanwaltschaft oder der Polizei arbeiten. Wehrpflichtigen, die sich dem Militär entziehen, kann der Führerschein entzogen werden und es drohen Geldstrafen. Weiterhin gilt, Männer können ab 25 anstelle mit 27 Jahren einberufen werden. Das neue Mobilisierungsgesetz sorgt für Kritik, denn zentrale Fragen zur Rotation und Demobilisierung wurden in letzter Minute herausgenommen. Dazu soll nun ein gesondertes Gesetz verabschiedet werden. Schande, rufen ein paar Frauen, die sich in der Nähe des Parlaments in Kiew zusammengefunden haben. Sie fordern die Demobilisierung und Rotation ihrer Männer, Brüder oder Neffen. Viele sind seit dem Beginn der russischen Vollinvasion im Einsatz, seit mehr als 2 Jahren. Nastja Tsitsenko ist empört. Sie haben die Vorschläge zur Demobilisierung herausgenommen. Das machen sie, um zu verzögern und um das ohnehin schon müde Militär nicht demobilisieren zu müssen. Der Gesetzentwurf sei ein Beispiel für Manipulation, Mobbing und Täuschung, so der frühere Präsident Petro Poroschenko, dessen Partei Europäische Solidarität nicht zustimmte. Die Mobilisierung nach 3 Jahren oder nach 18 Monaten an vorderster Front. Unter anderem dies sei vereinbart gewesen. Mobilisierung ist eine sehr komplexe Angelegenheit, sagt Mikolaj Bieliskov vom Nationalen Institut für strategische Studien in Kiew. Es stünde im Raum, dass 500.000 weitere Männer benötigt würden, um Gefallene zu ersetzen und Rotationen gewährleisten zu können. Die Ukraine könne laut Studien mit bis zu 4 Millionen Menschen rechnen, die mobilisiert werden könnten, ohne das Funktionieren der Ukraine als Ganzes zu gefährden, so Bieliskow. Die Menschen verstehen, dass wir einen sehr großen Mangel haben an schweren Waffen und Munition. Und sie verstehen auch, dass sie das mit ihrem Leben und ihrer Gesundheit kompensieren müssen. Und das macht es schwieriger, Menschen zu gewinnen. Wenn unsere Partner also Fortschritte bei der Mobilisierung sehen wollen, dann müssen sie verstehen, dass es ohne diesen Mangel leichter wird, Menschen für die Sicherheits- und Verteidigungskräfte zu rekrutieren. Laut Umfragen gäbe es 4 Schlüsselfaktoren für eine Mobilisierung: gute Ausbildung, Versorgung, Verwaltung und mögliche Demobilisierung. Der Chef der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Pawlyuk, hatte Anfang der Woche aufgerufen, sich zur Armee zu melden. Egal wie viele Waffen die Ukraine hätte, es fehlen die Menschen, schrieb Pawlyuk auf Facebook. Eine Waffe schieße nicht von sich aus und eine Drohne fliege nicht von selbst.
Nach Frieden sieht es in der Ukraine im Moment nicht aus. Aber zumindest ist nun für Mitte Juni eine Friedenskonferenz in der Schweiz geplant. Das Ziel sei dabei, möglichst viele Länder an den Tisch zu bekommen, so hat es der Schweizer Außenminister Cassis gesagt. Und es soll keine rein westliche Veranstaltung werden. Wer kommen wird, sei aber noch nicht klar. Die Planung laufe noch. Allerdings ist laut unserer Korrespondentin in der Schweiz, Katrin Hondl, schon klar, dass Russland nicht dabei sein wird. Und sie schildert, welchen Sinn eine Friedenskonferenz hat, bei der eine der beiden Kriegsparteien fehlt und wie die russische Regierung ihr Fernbleiben begründet.
Gestern hat die russische Botschaft in Bern mitgeteilt, dass Russland auch keine Einladung erhalten habe. Und selbst wenn es so wäre, so die Mitteilung der Botschaft, würde Russland sie nicht annehmen. Unter anderem mit der Begründung, dass angeblich nur über Selenskys Friedensplan verhandelt werde, was allerdings nicht so ganz stimmt. Ja, dieser Friedensplan von Selensky, vielleicht nochmal kurz, der fordert ja unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet, inklusive aus der schon 2014 annektierten Krim. Aber wie gesagt, es soll eben auch andere Vorschläge geben in der Schweiz, unter anderem von China. Ja, also es ist ganz klar, dass da auf dem Berg über Luzern kein Friedensvertrag unterschrieben wird. Das hat auch die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd heute noch mal in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt, also der Zeitung hier in Zürich. Also es geht darum, sagt sie, einen Friedensprozess zu starten. Dass also, was in Gang gebracht wird, Diskussionen, wie ein Weg Richtung Frieden aussehen könnte. Da geht es eben darum, mit möglichst vielen Ländern zu sprechen und irgendwann müsste dann natürlich auch Russland dazu bereit sein, irgendwie mitzureden. Aber für die Schweizer Bundespräsidentin wäre dieses Gipfeltreffen in der Schweiz schon dann ein Erfolg, sagt sie, wenn im Juni viele, viele Staaten dabei sind und zwar eben nicht nur die westlichen, die ohnehin die Ukraine unterstützen, sondern eben auch aus Asien und dem globalen Süden.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.